Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Wir haben ja diese Schnittstelle heute aus der Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Die ist heute noch. Und die Gebetswoche der Einheit, die ist in der nächsten Woche, wenn ich es richtig weiß. Und wir feiern gemeinsam heute Gottesdienst am Freitagabend. Ist für mich was ganz Neues. Letzte Woche bin ich hier schon mal kurz reingekommen. Und ich finde es ja so besonders. Und ich glaube, das prägt dann das ganze Wochenende, wenn man am Freitagabend, hier nicken ein paar, wenn man am Freitagabend mit Gottesdienst startet. Was für eine gute, wunderbare Praxis. Erno hat mich gefragt, ob ich hier predige. Ich sage das vorweg, das ist so das Mandat, weil er sagte, hier stehen die Leute Schlange. Also alle wollen predigen. Das ist auch super, wenn das so in der Gemeinde ist. Ich habe mich nicht vorgedrängelt. Erno hat gefragt. Ich schicke das nochmal vorweg und ich glaube, das kann man nicht oft genug hören. Hier in Leim, es gibt diese Verbundenheit von Geschwistern, der Lorenz Kühnet und Paul Gerhard Gemeinde. Wir dürfen hier Gottesdienste feiern von der Lukas-Schule. Agape-Gemeinschaft, es gibt viele, die mit uns hier verbunden sind und manche sehe ich ein zweites oder drittes Mal diese Woche. Ich gucke da nach hinten. Und es gibt die katholischen Geschwister mit St. Willibald, St. Ulrich. Und ich freue mich, dass es diese Verbundenheit hier gibt und dass wir einen richtig geschwisterlichen, brüderlichen, freundschaftlichen Austausch haben. Und ich bin sicher, das hat Auswirkungen hier in dieses schöne Stadtviertel. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ups, ja. Ein bisschen Werbung muss schon sein, ja. Also für alle, die uns irgendwie nicht kennen sollten, Lukas-Schule nebenan. Aber das nur in Kürze. Ich steige ein mit ein paar Schlagzeilen. Erste Schlagzeile, Verteidigungsminister Pistorius ersetzt Olaf Scholz als Bundeskanzler. Lassen wir mal so stehen. Der Apple Car, iCar natürlich, startet in Europa. Testmarkt Deutschland. Paniken. Gut. Wladimir Putin wird ein weiteres Mal Vater. Was haben diese Sätze gemeinsam? Gerücht. Ein Gerücht. Eines unter vielen. Meine Frau und ich, wir haben geheiratet, als wir so um 30 waren. Wir waren zusammen für ein Jahr, dann haben wir gesagt, wir heiraten. Und dann hieß es in meiner Heimat, die müssen heiraten. Da ist ein Kind unterwegs. Toll, dachte ich mir. Was willst du da tun? Du kannst ja nicht sagen oder auf irgendwie ein Schild vor die Tür stellen oder ans Hochzeitsauto einen Kleber machen. Wir sind nicht schwanger. Wir haben geheiratet und dachten, das ist so, what? 24 Monate später, 2 Jahre später, ich sage das für die Experten der Biologie, kam unser erstes Kind zur Welt. Was haben meine Leute in der Schwabenheimat gesagt? Dachten wir es doch, die mussten heiraten. Ja. So ein Gerücht, ich habe mir ein paar Charakteristika aufgeschrieben, eine Tatsachenbehauptung, die von größerem Interesse ist, wird diffus verbreitet. Und die Behauptung ist ungesichert. Manche von uns hatten auch damit schon zu tun, kann man sich überhaupt nicht dagegen erwehren. Es gibt alle Arten von Gerüchten und es gibt auch zahlreiche gute Gerüchte. Und ich war überrascht, in der Bibel nachzulesen, dass es dort mehrere gute, positive Gerüchte gibt. Ich lese mal eines aus dem Lukas-Evangelium. Klar, Lukas. Da steht am Anfang, also im 4. Kapitel, und da beginnt Jesus zu wirken in Galiläa. Und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa und das Gerücht erscholl von ihm durch alle umliegenden Orte. Also da ist eine gute Nachricht, eine Kunde von ihm ausgegangen. Ein anderer Text, auch aus dem Lukas-Evangelium. Jesus hat den toten Mann aus Nein lebendig gemacht. Er hat ihn ins Leben zurückgerufen. Ein Wahnsinnswunder. Und dann heißt es, und diese Rede von ihm erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder. Es gibt also Gerüchte in der Bibel. Der Text, den ich heute Abend mitgebracht habe, für diese Gebetswoche, da betrachten wir einen Satz, einen längeren Satz aus dem Alten Testament. Ich lese, es ist ein Satz aus dem Sacharja 8. So spricht der Herr Zebaoth. Zu dieser Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist der Predigttext, mit dem Satz habe ich mich ein bisschen beschäftigt und die Idee dazu kam ja schon vor längerer Zeit, dazu mal was zu sagen. Es gibt ein älteres Buch aus den 80er Jahren von einem katholischen Theologen, Paul Zulehner, das heißt das Gottesgericht. Und Zulehner hat über diesen Satz geschrieben und hat diesen Titel überschrieben, das Gottesgericht. Kurze historische Einordnung. 538 vor Christus kehren die Juden zurück aus dem Exil von Babylon nach Jerusalem. Sacharja, Autor dieses Satzes, war zu der Zeit noch ein Kind. 520 bis 518 vor Christus tritt er auf. Wenige Jahre nur, und zwar gleichzeitig und wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit Haggai und Esra. Und das Thema der Zeit war, das Volk Gottes durfte wieder zurück auf wunderbare Weise aus dem Exil in die alte Heimat. Und es sollte dort Fuß fassen. Aber diese Hoffnung, dass alles schnell geht und gut wird, dass die Restauration vorangeht, die hat sich nicht sofort erfüllt. Der zweite Tempel war noch nicht eingeweiht. Das hat noch ein paar Jahre gedauert. 3 Jahre, genau. Das Buch Sacharja, in dem Buch Sacharja werden in dem Teil ab Kapitel 8 werden Hoffnungsworte, Verheißungen aufgeschrieben. Viele Verheißungen. Es ist sogar so, dass im Sacharja fast so viele Verheißungen sind, nicht ganz so viel wie im Propheten Jesaja. Und dieses Kapitel 8 ist überschrieben, Lutherbibel, das künftige Heil für das Volk Gottes. Gott wird an seinem Volk handeln, er wird für sein Volk sich stark machen. Er kündigt Heil für das Volk, für sein Volk an. Und dann, zweiter Teil Kapitel 8, wird der Blick noch weiter und Gott kündigt das Heil für alle Nationen, für alle Völker an. Und dann kommt dieser Vers, ich lese den nochmal. So spricht der Herr Zebaoth, zu dieser Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. 3 Impulse dazu. Der erste, Gottesbegegner sein. Es heißt hier, es ist die Rede von einem jüdischen Mann. Wir wissen nicht viel von dem. Vielleicht ist es auch ein Bildwort. Es ist kein Priester, kein Verantwortungsträger, wahrscheinlich ein ganz normaler Mann. Besonders macht ihn die Gegenwart von Gott. Und die ist irgendwie, kriegt man diese Aura mit. Gott führt in seinem Leben Regie. Und das ist ein Gottesbegegner und es findet eine Bewegung statt. Also es steht nicht so da, aber ich stelle mir das wie eine Bewegung vor. Da ist einer unterwegs und dann hängen sich 10 an den Rockzipfel von ihm dran. Gottesbegegner, das sind wir hier auch in der Gemeinde. Wir sind auf der Suche nach Jesus und mehr noch, Jesus ist auf der Suche nach uns. Er begegnet uns. Das haben wir gefeiert an Weihnachten. Gott kommt zu uns und er bleibt bei uns. Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist die Praxis der Gemeinde hier in Paul Gerhardt und in Agape und auch bei den katholischen Freunden. Wir brauchen das, dass Gott zu uns kommt als Gemeinde und dass wir ihn erleben. In uns ist nicht das, was uns wert macht oder attraktiv macht, dass man uns nachrennt. Und Gottes Begegner sein ist eine ganz persönliche Sache, dieses morgens oder wann auch immer mal starten und in der Bibel zu lesen, dieses mit Gott unterwegs zu sein, zu beten, auf Gott zu hören. Und ein ganz bekannter Vers, an was ich denke, was uns erkennbar macht, ist zusammengefasst im Galaterbrief: Die Frucht des Geistes aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oh, so viel, ja, so viel. Wir werden daran erkennbar sein, weil Gottes Geist in uns ist und es wächst. Das sind nicht die Neujahrsvorhaben von vor 18, 19 Tagen, sondern es ist Wachstum, es ist etwas, was passieren wird und damit ist es eine Zusage. Ich wünsche uns das als Gemeinden, als Personen, Familien, so wie wir miteinander unterwegs sind, dass Paul Gerhardt, Agape, Lukas-Schule, die katholischen Kirchen, dass es Orte sind, wo wir Gott begegnen und dass dieses Gerücht von uns ausgeht, hey, da musst du hin. Irgendwas ist bei den Typen anders. Gott ist da, Gott ist zu erleben. Ich sage das auch manchmal ein bisschen lapidar in der Lukas-Schule. Ja, natürlich haben wir eine besondere Pädagogik und so weiter, aber das Beste ist, was hier passieren kann, dass ihr Kind Gott begegnet, wenn es das möchte. Oh, gucken dann die Leute, dann sage ich, ja, das ist das Versprechen, das Gott uns und hier auch jedem gegeben hat. Ich bin bei euch alle Tage. Zweiter Punkt, ich muss auf die Uhr gucken. Menschen haben einen Gottesbedarf. Menschen haben einen Gottesbedarf. Menschen haben eine Sehnsucht nach Gott. Wir sind auf Beziehung zu Gott hin angelegt, so sind wir geschaffen, gottbedürftig. Weil da ein Gott ist, der Sehnsucht hat nach dem Menschen, sitzt in dem Menschen eine unausrottbare Sehnsucht nach Gott. Es ist eine Sache zu glauben, dass Jesus mit uns ist und dass Gott ihn gesandt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist eine Sache zu glauben. Die andere Sache ist zu glauben, dass wirklich Menschen um uns herum hinter Gott her sind. Also manchmal denkt man, ich glaube, das gibt's ja gar nicht, mit was sich andere Leute beschäftigen. Und wenn man so Shell-Studien, also so empirische Studien anguckt, dann nimmt die Bedeutung von Gott und das religiöse Leben ab. Ich habe Nicky Gamble jetzt gehört auf der Mehrkonferenz und der hat geredet von dem Bedürfnis nach Glück, nach Sinn, nach Zugehörigkeit. Große Sehnsucht nach Familie. Und ist es nicht so, dass überall hinter dieser Sehnsucht noch einmal weiter dahinter die Sehnsucht ist nach Gott? Wir haben in der Seele ein Riesenloch. Wir können das füllen mit allen möglichen Dingen. Und viele tun das mit Anerkennung, mit Geld, mit Status und so weiter. Aber das Loch, es geht nicht zu. Und ich lade heute Abend ein dazu, das wieder in den Blick zu nehmen. Ja, nicht weil wir so unterwegs sind und dieses Bekenntnis schon immer haben, jeder braucht Gott. Es ist wirklich so, dass in jedem Menschen dieser Gottesbedarf ist. Ein paar extra Aspekte dazu noch. Wer ist hinter Gott her? Anständige, wohlsituierte Menschen mit 3 Kindern und hohem Einkommen, die viel Spendenpotenzial haben. Oder, da heißt es, 10 Männer aus unterschiedlichen Nationen. Da gibt's kein Casting, die sind einfach da. Ich habe ja schon erzählt, dass ich verheiratet bin, glücklich verheiratet. Wenn bei uns jemand klingelt oder wenn bei uns ein Problem hat, dann renne ich schnell weg. Ich bin nämlich so glücklich verheiratet, meine Frau hat ein Riesenherz, weiß immer Rat, sie ist sozial und Leute hören auf sie. Super. Ich bin unsozial, habe keinen Rat zur Verfügung, ich bin weg. Ich sage das so, weil wenn da jemand ist und einem zu nahe rückt, sagt, ich will mit dir sein, ich will Dinge mit dir erfahren, dann muss man auch das zulassen, vielleicht nicht gleich bei 10, aber bei 1 oder 2, dass sich jemand an den Rockzipfel hängen darf. 2 Beobachtungen dazu noch aus diesem Punkt, wir sind bei Menschen, haben einen Gottesbedarf, zu München, in dieser schönen Stadt, in der wir leben. Nahezu 50% der Menschen in München haben einen Migrationshintergrund. Migrationshintergrund heißt, das sind auch die, die jetzt in den letzten Jahren aus dem Ausland gekommen sind, mit integriert. Nahezu 50%. Das wird jetzt nicht so richtig überraschen. Wir haben Ausländer, die aus Südeuropa, aus Syrien, aus dem Irak kommen. Und es ist eine Riesenherausforderung. Ich rede hier in keiner Weise politisch oder jetzt über Integration, verstehe ich nicht viel von. Aber aus der christlichen Perspektive ist es eine Beschreibung, dass viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen hinter den Männern und ich sage auch mal Frauen von Gottes Volk her sind. In einer Zeit, in der Hass gegen Fremde zunimmt, soll es und kann es sein, dass es in unseren Gemeinden anders zugeht. Noch eine Beobachtung zu München, das Verhältnis 1:10. Wir sind hier in dieser schönen Kirche, die gehört zur evangelischen Kirche dazu und man teilt hier mit anderen den Schmerz leerer werdender Kirchen. In diesem Jahr werden noch ein Drittel der Menschen in einer Kirche sein, evangelisch, katholisch in Bayern. In den 70er Jahren waren das 90%. Das ist eine dramatische Entwicklung. Das ist Zeitenwende. Ich habe hier was mitgebracht zu einem Zitat von Matthias Leineweber, den ich neulich bei einer Tagung in Rumänien getroffen habe. Und er schreibt oder hat gesagt, die Zeit der Kathedralen ist vorbei. Notre Dame steht in Flammen. Das war 15. April 2019. Das kirchliche Leben ist am Erlöschen. Und dann beschreibt er, was das für Chancen hat. Die Zeitenwende. Wir sind am Beginn einer neuen Zeit. Aufbruch in eine neue Kirche. In eine Kirche auch der Bewegungen. Agape-Gemeinschaft. Als Christen werden wir eine kreative Minderheit. Wir sind schon eine kreative Minderheit. Wenn Gott mit uns ist, dann wird das alles ganz wunderbar. Lasst uns eine fröhliche, kreative Minderheit sein. Dritter Aspekt, das Gottesgerücht, wie bekommt es Flügel? Ich gehe da nur kurz ein, weil ich dieses Buch von dem Herrn Zunlehner nochmal durchgelesen habe. Der sagt, er redet von einer mystischen Gemeinschaft. Und ich dachte mir, kann ich überblättern? Mystik ist nichts für mich. Aber er meint damit das Verwurzeltsein, das Verbundensein, dieses enge Verbundensein mit Jesus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Und der sich selbst für mich dahingegeben. Also er sagt, dort wo wir mystisch unterwegs sind, verwurzelt in Christus. Ein weiterer Aspekt ist Geschwisterlichkeit. Gemeinschaft, wie es in Apostelgeschichte heißt. Bei Gott hat jeder die gleiche Würde, egal ob wir jung, alt, besser, weniger gut gebildet sind, reich, arm. Wer zu Gott gehört, hat eine neue Bezugsgruppe, hat neue Geschwister. Hat eine neue Zugehörigkeit. Und wahrscheinlich ist es wie mit den 10 Leuten, die einem hinterher sind. Man kann sie sich nicht aussuchen. Wir sind in Gemeinden unterwegs, feiern Geburten, Taufen, Hochzeiten, Geburtstage, ja, auch das Ende vom Leben. Und daran, an dieser Liebe, die wir untereinander haben, weil wir sie geschenkt bekommen, werden andere erkennen, dass es etwas Besonderes ist, mit Gott unterwegs zu sein. Ich habe überhaupt keine Sehnsucht nach der Zeit von Corona, aber ich denke, das war eine besondere Erfahrung und Erkenntnis in dieser Zeit, diese Netze, diese Gemeinschaften von Teams, von Hauskreisen und so, die haben getragen. Ja? Das war eine starke Verbindung. Ein letzter Aspekt von meiner Seite jetzt, wie wird dieses Gerücht beflügelt? Eigentlich muss dieses Bild mal weg hier. Egal was kommt. Oh, nein. Das ist, also, Erne hört das am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt. Das ist die Zeit, in der wir leben. Jeder redet gerade von Krise und es ist ja auch so. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Bauernstreiken, Bahn streikt, fast immer. Das ist wirklich anstrengend, das ist wirklich herausfordernd. Ich habe mal neulich recherchiert, 87% waren jetzt im Herbst letzten Jahres bei einer Umfrage, haben da die teilgenommen haben, 87% haben gesagt, sie sind mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden. Ich finde das, also erstmal ist doch schön. 87% sind zufrieden oder sehr zufrieden. Also da ist sicher auch Not dabei, aber ich finde, man muss das mal kurz erwähnen, weil es ist beides gleichzeitig. Wir sind in vielen Krisen, das ist so, aber es gibt auch Grund zur Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ich meine, die Probleme werden dann groß, wenn der Krisenpegel hoch ist und der Hoffnungspegel niedrig. Und deshalb ist der letzte Punkt, über den ich ein paar Sätze sagen will, über die Hoffnung zu reden. Und ich finde, Hoffnung steht in einer engen Verbindung zum Gottesgerücht. Zum einen hatte ich schon gesagt, dieses Bildwort, das wir gehört haben, da sind 10 hinter einem her. Und diese Bewegung ist deshalb, weil der irgendwo zu einem Ort unterwegs ist, wo es gut ist. Und ich finde, Verheißungen sind wunderbare Gerüchte in der Bibel. Tausende, die es in der Bibel gibt. Und Tausende, die auch schon erfüllt sind. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es gibt so Verheißungen, an die wir immer wieder erinnert werden, persönlich oder auch als Gemeinde. Und Menschen, die Hoffnung haben, sind die, die auf Gott und seine Eigenschaften vertrauen, ein Pfeiler von Hoffnung und auf die Verheißungen, auf diese guten Gerüchte, die es gibt, die sich auch erfüllen werden, weil Gott sie zugesagt hat. Ich habe jetzt gerade ein Verheißungswort gelesen und das kann man symbolisch sehen mit diesem Regenbogen. Das ist keine Fotomontage, das ist nicht fake, es ist real. Von der Petra Thalhammer, weiß nicht, ob sie da ist, geschossen dieses Bild, Agape-Gemeinschaft, Latein, katholische Religion. Man sieht hier den Regenbogen, wie der sich so, ja, der Bogen zieht sich so ganz nach hinten und wer das ein bisschen genauer betrachten kann, je besser die Qualität des Bildes ist, es gibt noch so einen zweiten Regenbogen drüber, der ragt dann in die Paul-Gerhardt-Gemeinde und in die Agape-Gemeinschaft rein. Mir war eigentlich egal, über was ich rede, das Bild musste auf jeden Fall rein. Ich verbinde es mit den Zusagen Gottes, mit denen wir unterwegs sind. Das Gottesgerücht ist etwas, was ich wünsche, dass Menschen von uns sagen, hier in diesem Ort, nebendran in der Lukasschule, in den katholischen Gemeinden, es ist ein Ort, wo Gott lebt. Lass uns da hingehen. Und lass uns Menschen der Hoffnung sein, weil wir mit Jesus unterwegs sind und eine lebendige Hoffnung haben. Amen.